Eigentlich geht es in diesem Kurs ja vor allem um die Begründung des Glaubens. Also, was für Voraussetzungen müssen wir haben, um so etwas wie die Existenz Gottes überhaupt anzunehmen? Und weniger um die Frage, wer war Jesus, was hat er eigentlich alles getan? Allerdings ist der christliche Glaube natürlich nicht ohne Jesus zu verstehen. Und zweitens ist die Frage, ob es einen Gott gibt und wie dieser Gott ist, nicht lösbar von dem, was wir über Jesus wissen oder von Jesus wissen. Und da gibt es natürlich eine ganze Menge Leute, die anzweifeln, dass wir überhaupt irgendetwas von Jesus wissen können oder ob Jesus überhaupt gelebt hat. Und darum soll es jetzt in diesem Vortrag gehen. Wie zuverlässig ist eigentlich das Zeugnis der Evangelien über Jesus Christus? Fangen wir mal mit der ersten Frage an. Hat Jesus überhaupt gelebt? Historiker betrachten diese Frage eigentlich als längst geklärt und äußern sich auch oft gar nicht mehr dazu. Das allerdings ermutigt dann immer wieder Verschwörungstheoretiker zu der abwegigen Behauptung, es sei inzwischen erwiesen, dass Jesus niemals gelebt habe. Eine relativ populäre Version dieser Verschwörungstheorie findet sich unter www.zeitgeist.com, allerdings auf Englisch. Zugegeben, also schriftliche Aufzeichnungen von Zeitgenossen Jesu sind kaum erhalten geblieben, abgesehen von den Texten, die in der Bibel stehen. Dass es aber außerhalb der Bibel kaum Texte und Aufzeichnungen gibt, das verwundert eigentlich nur den Laien, der sich in den Geschichtswissenschaften nicht sonderlich auskennt. Warum sollten große und berühmte Geschichtsschreiber zur Zeit Jesu von einem jüdischen Wanderprediger in einem der abgelegensten Bereiche des Römischen Reiches Notiz von seinem Leben nehmen? Für Geschichtsschreiber spielten schon immer Kriege, Feldherren und Politiker eine größere Rolle als Prediger und fromme Gottesmänner. Mit großer Sicherheit fanden sich allerdings schon Hinweise zur Person Jesu in den Akten römischer Gerichte und Bürokraten. Justin und Tertullian zitieren zum Beispiel im Jahre 200 nach Christus aus diesen Akten. Aber mit dem Römischen Reich sind auch diese Schriften leider untergegangen. Auch die jüdischen Geschichtsschreiber, die es zur Zeit Jesu sehr wohl gab, zum Beispiel Philo von Alexandria und Justus von Tiberias, erwähnen Jesus nicht. Das mag zum einen daran liegen, dass deren politische Gesinnung als Herodianer oder Angehörige der politischen jüdischen Oberschicht eher dazu verleitete, Jesus zu ignorieren. Vielleicht provozierte der Anspruch Jesu sogar deren jüdische Gegengeschichte. Das kann aber auch darin seinen wahrscheinlicheren Grund haben, dass die Schriften der jüdischen Historiker insgesamt nur sehr bruchstückhaft überliefert sind. Auch die Tatsache, dass Jesus in seinem Leben aufsehenerregende Wunder vollbrachte, dürfte die damaligen Geschichtsschreiber nicht dazu bewegt haben, Jesus noch zu Lebzeiten mit einem Eintrag in ihr Geschichtswerk zu würdigen. Denn täuschen wir uns nicht. Damals waren Wunder, ebenso wie heute, nicht an der Tagesordnung. Das führte bei seriösen Geschichtsschreibern, die selbst keinen direkten Kontakt zu Jesus gehabt haben, ebenso wie heute dazu, solche Wunderberichte eher als Geschwätz von aufgebrachten und ungebildeten Juden abzutun. Von einer angeblichen Wunderhysterie ließen sich solche Herren nicht anstecken. Vor allem, wenn der Wundertäter schmählich am Kreuz endet. Selbst die ersten christlichen Gemeinden, die Jesus noch selbst erlebt hatten, waren in den ersten Jahrhunderten weltgeschichtlich und politisch völlig unbedeutend. Auch wenn uns die Missachtung der Zeitgenossen Jesu überrascht, für Historiker ist das nicht verwunderlich. Häufig finden sich in antiken Quellen kein einziger Hinweis zu bestimmten Personen, die durch andere Quellen als unbezweifelbar historisch belegt sind. Aber es gibt außerchristliche Erwähnungen späterer Zeiten. Es gibt diese Jesus-Erwähnung durch nichtchristliche Autoren, die allerdings alle keine Augenzeugen sind und deren Informationen auf Hörensagen beruhen. Die wichtigste Erwähnung ist, wir haben gerade schon erwähnt, die durch den jüdischen Historiker Flavius Josephus, der Jesus in seinen jüdischen Altertümern, also Antiquitates Judaicae, zweimal erwähnte. 93, 94 ist das geschrieben worden. Dabei wird oft behauptet, dass die wichtigere Stelle, das hat sogar einen eigenen Namen, das Testimonium Flavianum, also das Zeugnis des Flavius Josephus, als Fälschung gilt, was nicht ganz korrekt ist. Vermutlich wird diese Stelle nachträglich von Christen überarbeitet sein. Aber die Historiker sind sich zum größten Teil einig, dass es eine authentische Urversion gibt, die tatsächlich von Josephus stammt, über Christus. Außerdem berichtet Tacitus um 117 nach Christus in seinen Annalen von Christianern. Sueton schreibt um 120 in seiner Biografie des Kaisers Claudius, diese habe, die Juden, welche von einem gewissen Christus aufgehetzt, fortwährend Unruhe stifteten, aus Rom vertrieben. Ebenso gibt es eine Erwähnung im jüdischen Talmud um 95 nach Christus, bei Plinius dem Jüngeren um 110 nach Christus und bei Julius Africanus, der sich wiederum gegen eine unbelegte Behauptung des Tallus 52 nach Christus wendet. Nicht zu unterschlagen ist die Erwähnung bei Marabasarapion und bei Lukian von Samosata. Obwohl wir also keine Biografie Jesu aus nichtchristlicher Feder haben, sind diese Quellen dennoch aufschlussreich und keineswegs einfach so abzutun. Denn sie stammen erstens aus Umfeldern, die kein Interesse an einer Geschichtsfälschung haben und zweitens, die sich verächtlich über Jesus äußern. Und sie sind bis in die jeweilige Wortwahl christlich distanziert und deshalb erst recht unverdächtig. Für seriöse Historiker sind solche Zeugnisse und selbst fragmentarische Erwähnungen von Personen so lange glaubwürdig, wie es keine gegenteiligen zeitgenössischen Quellen gibt, die zum Beispiel die Existenz Jesu leugnen oder nur als Erfindung von Verrückten behaupten oder andere Hinweise auf eine Fälschung, zum Beispiel durch anachronistisches Vokabular, also Worte, die angeblich damals benutzt worden sind, die aber entlarven, dass das Ganze später verfasst worden ist. Das vollständige Fehlen irgendwelcher entlarvenden Hinweise, und das ist in diesem Fall so, selbst durch die Gegner Jesu und der jüdischen Oberschicht, ist also schon mal durchaus bedeutsam. Selbst wenn die Existenz Jesu erst Jahrhunderte später erfunden worden wäre, noch mehr aber, wenn Jesus im ersten Jahrhundert nach Christus erfunden worden wäre, hätten die Kritiker der Christen, und davon gab es mehr als genug, mit Sicherheit das absolute Fehlen von Hinweisen auf seine Existenz als Argument vorgebracht. Aber es tut keiner. Natürlich gibt es jetzt die Verschwörungstheoretiker unter uns, die behaupten, das liege daran, dass alle Hinweise auf die Nicht-Existenz Jesu von gläubigen Christen vernichtet worden wären. So etwas behaupten Verschwörungstheoretiker eben. Aber dagegen spricht, dass ansonsten alle Arten von Kritiken an Jesus, an den Christen und der frühen Kirche erhalten geblieben sind. Nur eben nicht die Behauptung, er habe nicht existiert. Diese Behauptung kommt erst im 18. Jahrhundert auf. Wir haben noch ein Zeugnis über das Leben Jesu, das wir noch nicht erwähnt haben. Das liegt natürlich auf der Hand, das sind die Evangelien. Natürlich sind die Evangelien keine neutrale Quelle. Sie haben ein deutliches Interesse, den Leser zur Verehrung Jesu zu animieren. Aber auf der anderen Seite sind die Evangelien schon sehr früh entstanden. Neueste Schätzungen, zum Beispiel durch Klaus Berger oder Carsten Peter Tiede oder Robinson, sprechen für eine Abfassung noch vor 70 nach Christus. Vermutlich sogar noch deutlich früher. Wer zu dieser frühen Zeit etwas von einem gewissen Jesus behauptete, obwohl dieser Jesus lediglich frei erfunden wäre, musste mit Widerspruch rechnen, denn die Zeitzeugen leben ja noch. Ein Evangelist wie Matthäus, der sein Evangelium auch für Judäa schrieb, konnte nicht die Existenz eines Jesus behaupten, wenn dort noch niemals jemand von ihm gehört hat. Natürlich, das, was über Jesus in den Evangelien erzählt wird, ist so erstaunlich, dass wir geneigt sind, die Evangelien grundsätzlich nicht ernst zu nehmen. So erscheint es uns ja auch als müßig, alle Berichte von UFOs und Yeti-Kontakten und Wunderheilungen aller Welt, Erscheinung von Lichtgestalten und Marienbildern auf Toastbroten nachzuprüfen. Die Erfahrung lehrt uns bislang, dass solche Berichte in jeder Hinsicht unglaubwürdig sind. Aber spätestens, wenn ein Bericht auftaucht, der trotz des Unfassbaren, das darin behauptet wird, in jeder anderen Hinsicht glaubwürdig ist, spätestens dann wäre es unverantwortlich, die Glaubwürdigkeit dieses Textes weiterhin pauschal abzulehnen, nur aufgrund unserer Vorentscheidung, die Existenz von Übernatürlichem in unserer Welt nicht in Erwägung zu ziehen. Die historische Glaubwürdigkeit der Evangelien. Wer einen x-beliebigen Text auf dessen Glaubwürdigkeit hin untersuchen will, sollte die gleichen Kriterien anwenden, die für jeden historischen Text gelten. Die Frage nach der grundsätzlichen Möglichkeit, dass ein solcher Text noch historisch Verwertbares enthält, die Frage nach der inneren Glaubwürdigkeit, die Suche nach äußeren Belegen aus Archäologie oder Geographie, eine Untersuchung, ob es gute Gründe gibt, den Autoren des Textes betrügerische Absichten zu unterstellen, eine Betrachtung der Weitergabe des Textes und vielleicht noch ein paar andere Kriterien an. Wenn alle diese Analysen positiv ausfallen, dann gilt der Grundsatz des Sherlock Holmes, wenn alle Möglichkeiten ausgeschlossen wurden, dann muss das Verbleiben die Lösung sein, auch wenn es noch so unwahrscheinlich ist. Aber noch ist es nicht so weit. Schauen wir erst einmal, was wir über die Jesusgeschichte sagen können. Erstens, das stille Postprinzip. Es ist zwar schade, aber für einen jüdischen Prediger auch nicht ungewöhnlich, dass Jesus selbst keinen einzigen Text verfasst hat. Das galt ja auch für die meisten der Propheten im Alten Bund, deren Hauptaufgabe die Predigt gewesen ist. Für sie und ebenso für Jesus gilt, dass alles, was wir heute noch von ihren Taten und ihren Lehren wissen, durch die Jünger aufgeschrieben worden ist. Das aber oft erst Jahre später. Der Vergleich Jesu mit den Propheten des Alten Testaments ist noch aus einem anderen Grund sehr aufschlussreich. Falls die Juden Jesus zunächst für einen weiteren Propheten gehalten haben, was sehr wahrscheinlich ist, dann werden sie, genauso wie sie es schon bei den vorangegangenen Propheten getan haben, seine Worte und Taten aufgeschrieben und gesammelt haben. So sind die Prophetenbücher entstanden und vermutlich auch die ersten Aufzeichnungen, aus denen später die Evangelien entstanden sind. Nun ist es allgemein bekannt, dass etwas, was mündlich weitergegeben wird, sich mit jeder Person, die daran beteiligt, wandelt. Bekannt ist das Spiel Stille Post. Kinder flüstern sich einen Satz zu und geben das, was sie verstanden haben, flüsternd an einen nächsten weiter. Und aus einem einfachen und klaren Satz wird so schon nach wenigen Stationen ein ganz anderer. Die Frage stellt sich also, ist es überhaupt denkbar, dass ein so umfangreicher Text wie ein Evangelium frühestens 20 Jahre nach dem Tod Jesu aufgeschrieben noch den Anspruch auf Wahrheit erheben kann? Nun, und so einleuchtend, wie das stille Postprinzip ist, es kann nicht auf die Weitergabe von historischen Begebenheiten angewandt werden. Denn während das stille Postprinzip darauf setzt, dass immer nur ein einziges Kind weiß, was es gehört hat und was es weitergibt, und es keine zusätzliche Kontrolle gibt, so ist die Weitergabe von Wissen über Ereignisse durch eine größere Gruppe sehr konstant. Denn das, was erzählt wird, wird schon während es erzählt wird von der Gruppe korrigiert. Bedenken wir vor allem, von welcher Kultur wir reden. Rabbiner waren dafür bekannt, dass sie das ganze Alte Testament auswendig kannten. Jeder Jude wurde in der Tradition der Schrift erzogen, was dazu führte, dass die Juden in der damaligen Zeit das Volk mit der größten Alphabetisierungsquote war. Und im Zitieren von Gesetzen, Geboten und der Geschichte des Volkes Israel waren die damaligen Rabbiner, aber im Grunde auch die ganzen Israeliten, führend. Außerdem ging es beim Weitererzählen der Worte Jesu um ein für alle Beteiligten höchst bedeutsames Gut. Es wurde also ganz im Gegenteil zum Stille-Post-Prinzip sehr sorgfältig auswendig gelernt und weitergetragen. Wir kennen aus ganz anderen Zusammenhängen äußerst zuverlässige Traditionen über Jahrhunderte hinweg. So wurde zum Beispiel die Biografie von Alexander dem Großen erst 400 Jahre nach seinem Tod geschrieben. Und bis heute geht man von der historischen Glaubwürdigkeit der Biografie aus. Die märchenhaften Legenden um Alexander entstanden erst nach der schriftlichen Niederlegung seines Lebens. Gut, wie sieht es mit den inneren Widersprüchen aus? Die innere Glaubwürdigkeit wird geprüft, indem der Text in sich analysiert und untersucht wird, zum Beispiel auf Widersprüche, Ungereimtheiten, Übertreibungen oder Schwärmereien, aber auch logische Brüche in der Darstellung und so weiter. Bei dieser Frage fallen dem Laien natürlich sofort zahlreiche Abweichungen zwischen den vier Evangelien auf. So wurde nach Matthäus, Markus und Lukas Jesus am Tag vor dem Passiafest gekreuzigt, bei Johannes aber in dem Augenblick, in dem die Passahlämmer im Tempel geopfert wurden. Und wiederum nach Matthäus, Markus und Lukas hat Jesus 3 Jahre gewirkt und war dementsprechend 3-mal nach Jerusalem gezogen. Nach Johannes hat er nur 1 Jahr gewirkt. Sein ganzes Wirken ist ein Weg nach Jerusalem. Bei Matthäus hat der Hauptmann persönlich Jesus um Hilfe gebeten, bei Lukas waren es seine Bediensteten und so weiter. Simon Greenleaf, ein bedeutender Jurist und Autor eines Standardwerkes zum Thema Beweise, schreibt über die Evangelien: Es gibt genügend Diskrepanzen, um zu zeigen, dass sich die Autoren nicht vorher abgesprochen haben. Und gleichzeitig finden sich solch wesentliche Übereinstimmungen, die zeigen, dass alle unabhängigen Autoren desselben Vorgangs waren. Und Hans Stier schreibt: Selbst der Historiker ist dann besonders skeptisch, wenn ein außergewöhnliches Ereignis nur in Berichten geschildert wird, die frei von Widersprüchen sind. Die Behauptungen der Evangelien stimmen in den wesentlichen Punkten überein und widersprechen sich nur in Nebensächlichkeiten, setzt natürlich voraus, dass wir uns geeinigt haben, was wesentlich ist und was nebensächlich. Aber selbst wenn wir uns darüber nicht einigen können, die Unterschiede in der Darstellung sind niemals so groß, dass ein Historiker die Glaubwürdigkeit der vier Evangelien abstreiten würde. Kommen wir zu den äußeren Belegen. Die äußere Glaubwürdigkeit nun sucht nach Widersprüchen oder Entsprechungen mit ansonsten gesicherten Erkenntnissen der Archäologie, der Geographie, der Naturkunde und den kulturellen Gepflogenheiten und Bräuchen. Es wird untersucht, ob der Autor Insiderwissen besaß oder von Dingen Kenntnisse hatte, die erst Jahre oder Jahrhunderte später bekannt wurden. Nun, hier ist die Beweislast so erdrückend, dass inzwischen allgemein angenommen wird, dass die Evangelisten vor allem, sehr überraschend, der Autor des Johannesevangeliums, entweder selbst Augenzeugen der Ereignisse waren oder in ihren Evangelien Augenzeugenberichte eingebaut haben. Dazu gibt es eine Fülle von zum Teil minderwertiger Literatur nach dem Motto: und die Bibel hat doch recht. Aber das soll nicht darüber hinwegtäuschen, dass es zahlreiche archäologische Entdeckungen gibt, die zunehmend die Berichte der Evangelien bestätigen. Viele der neuesten Erkenntnisse finden Sie in dem bemerkenswerten Buch Jesus von Nazareth von Michael Hesemann. Erst seit ungefähr 100 Jahren wird im Heiligen Land systematisch moderne Archäologie betrieben. So verwundert es nicht, wenn in den Jahrhunderten zuvor zahlreiche biblische Angaben einfach als unbestätigt galten. Für damalige Bibelinterpreten war es ein leichtes, die Berichte der Evangelien als historisch irrelevant abzutun. Das ist heute nicht mehr möglich. Interessanterweise findet der überwiegende Teil der Ausgrabungen inzwischen unter jüdischer und nicht mehr unter christlicher Leitung statt. Und dennoch finden sich weniger Bestätigungen für Ereignisse des Alten Testamentes, also der Schrift der Juden, sondern eher für die Evangelien. Obwohl jüdische Archäologen, wenn sie interessengeleitet suchen würden, sicherlich andere Ergebnisse bevorzugen würden. Zum Beispiel, so bestätigen sich die geografischen Gegebenheiten, die den Erzählungen in den Evangelien zugrunde liegen. Zum Beispiel Nazareth liegt an einem Abhang. Damals wurden Höhlen bzw. Grotten als Stelle genutzt, so auch in Bethlehem. Verblüffend ist auch die Untersuchung der Apostelgeschichte durch Heinz Warnecke, da komme ich später noch zu, in der er die nautischen und meteorologischen Umstände, also wie sieht es auf dem Mittelmeer aus und was für Wetter und Winde wehen dort, die Umstände der dortigen Reiseschilderung in der Apostelgeschichte mit den heutigen Gegebenheiten vergleicht und zu ganz spektakulären Ergebnissen kommt. Oder ebenso die profan-historischen Angaben, also zum Beispiel über die Volkszählung zur Zeit Geburt Jesu, die eine Zeit lang als unglaubwürdig angesehen wurde, bis in Ankara eine Tafel mit den Taten des Augustus, einer Kopie des römischen Res Gestae, gefunden wurde, die in der Aufzählung der Taten auch Volkszählung in den Jahren 28 vor Christus, 8 vor Christus und 14 nach Christus erwähnte und die eine Volkszählung im Jahre 7 und 6 vor Christus in Judäa wahrscheinlich machte. Auch das steht im Buch von Hesemann, Jesus von Nazareth, ausführlicher beschrieben. Oder wenn es zum Beispiel über die Hochzeit des Herodes mit der Frau seines Bruders geht, was schon bei Josephus Flavius bezeugt worden ist. Oder weiterhin die Berücksichtigung der Besonderheiten von Flora und Fauna in Israel. So zum Beispiel die Rolle des Ammenfisches, der gerne Gegenstände im Maul aufbewahrt und sich im April, zur Zeit der Erhebung der Tempelsteuer, im ufernahen Bereich des Sees aufhielt. Oder die astronomischen Beobachtungen Sie stimmen überein mit den Angaben in den Evangelien, zum Beispiel der Stern von Bethlehem. Sowohl in der Beobachtung der Planetenkonjugation als auch einer Supernovae Anfang März 5 vor Christus. Darüber hinaus finden sich zahlreiche architektonische und bauliche Entsprechungen, die Ausgrabungen sowohl am Haus des Petrus in Kapharnaum als in Kana, in Jerusalem und in Nazareth zutage treten ließen bzw. heute noch sichtbar sind. So zum Beispiel die Einpassung des Hauses von Loreto in die Felsrückwand in Nazareth, der Eckstein in der Jerusalemer Stadtmauer, die Entdeckung der Synagoge in Kapharnaum und der Bethesda-Teich in Jerusalem, inklusive der Säulenhallen und der unterirdischen Röhren, die ein Aufwallen des Wassers ermöglichte, wie es im Johannesevangelium beschrieben wurde. Und schließlich wissen die Evangelisten über die kulturellen und religiösen Gepflogenheiten der Juden in einer solchen Präzision Bescheid, dass eine Abfassung erst in späterer Zeit unwahrscheinlich ist. Das gilt vor allem für Termine, Vorschriften und Riten, die an die Existenz des Tempels in Jerusalem gebunden waren und die mit dessen Zerstörung, 70 nach Christus, zunehmend in Vergessenheit gerieten. Aber auch bezüglich der Hochzeitsbräuche, der Weinbergkultur, der bäuerlichen Traditionen und der Finanzsysteme. Zudem gibt es noch weitere archäologische Funde, die als außergewöhnlich bezeichnet werden können. Ich möchte sie nur kurz erwähnen. Zum Beispiel den Titulus, das ist die Tafel, die am Kreuz Jesu angebracht war. Oder die Kreuzpartikel. Es gibt Gerüchte, dass es so viele davon gäbe, dass daraus zusammengesetzt ein ganzer Wald von Kreuzen entstünde. Aber tatsächlich wurden alle angeblichen Kreuzpartikel vermessen und überprüft und würden zusammengesetzt gerade einmal die Hälfte des Querbalkens ergeben. Des Weiteren ein Graffiti, das sich über die Verehrung, die die Christen einem Gekreuzigten entgegenbringen, lustig machen. Die Entdeckung eines Ossariums, also eines Aufbewahrungsbehälters für Knochen, mit einem Fußknochen, in dem noch ein Nagel steckte, der bei der Kreuzigung verwandt wurde. Der Fund einer Münze, die von Pontius Pilatus geprägt wurde und seinen Namenszug aufweist. Der Fund des sogenannten Pilatussteins in Caesarea Maritima 1961, der ebenfalls Pontius Pilatus erwähnt, als Bauherr eines Leuchtturms der Hafenstadt. Die Auffindung von steinernen Krügen in Chirbet Kana, zwar nur zwei, aber in der Größe mit dem biblischen Bericht übereinstimmend. Zudem gab es noch Aussparungen für vier weitere Krüge, so wie in Johannes von 6 Krügen berichtet. Und die Untersuchung im Heiligenhaus von Nazareth, das sich in Loreto in Italien befindet und archäologisch und mineralogisch perfekt an die bezeichnete Stelle in Nazareth passt. Und, nicht ganz umstritten, aber dennoch voller verblüffender Details, ist das Grabtuch von Turin, das zwar viele Fragen aufwirft und dessen Echtheit immer noch diskutiert wird, umgekehrt aber auch viele Übereinstimmungen mit der Kreuzigungswirklichkeit aufweist. Neben den guten Werken von Michael Hesemann möchte ich vor allem das verblüffende Werk von Heinz Warnecke erwähnen, das, obwohl er selbst nicht studiert hat, als Promotion angenommen wurde, einem Hobbysegler und einem guten Kenner des Mittelmeeres, der beim Lesen der Apostelgeschichte, in der unter anderem die Reisen des Apostels Paulus quer über das Mittelmeer erwähnt werden, und deren verblüffende Übereinstimmung mit den tatsächlichen Gegebenheiten im Mittelmeer auffiel und daraufhin ein Buch verfasste, das heißt Heinz Warnecke, die tatsächliche Rumfahrt des Apostels Paulus 1986 erschienen. Sehr empfehlenswert. Was beweist diese Auflistung von Übereinstimmung? Nun, zunächst nicht viel. Für Historiker gibt es nämlich einen logisch zwingenden Aufweis von Glaubwürdigkeit nicht. Aber wenn auf der einen Seite die Angaben eines Textes in jeder Hinsicht die Glaubwürdigkeitskriterien der Geschichtswissenschaften erfüllen, es auf der anderen Seite aber keine archäologischen, geografischen oder kulturellen Entdeckungen gibt, die Ereignisse oder den Darstellungen der Evangelisten zuwiderlaufen, dann spricht auch der Historiker vom Erweis der Echtheit eines Textes. Kommen wir zur Kritik an der historischen Glaubwürdigkeit der Evangelien. Oft wird diese Glaubwürdigkeit schon allein deshalb in Zweifel gezogen, weil es sich dabei um offensichtlich christliche und glaubende Autoren handelt. Eindeutig haben sie die Evangelien, die Apostelgeschichte oder auch die Briefe nicht deshalb geschrieben, um einfach nur historische Ereignisse zu dokumentieren. sie haben viel mehr die eindeutige Motivation gehabt, die Leser von der Göttlichkeit Jesu zu überzeugen. Das Neue Testament ist voller Missionsschriften. Aber der Gedanke, dass sie allein deshalb schon ihre Glaubwürdigkeit eingebüßt hätten, ist nicht sonderlich schlüssig. Professor Blomberg, den Lee Strobel in seinem lesenswerten Buch »Der Fall Jesus« interviewt, meint dazu, es gibt eine moderne Parallele aus der Geschichte der Juden, die verdeutlichen könnte, was ich meine. Manche Menschen leugnen die Grausamkeit des Holocaust oder spielen sie herunter. Das geschieht normalerweise im Zug antisemitischer Propaganda. Doch waren es jüdische Wissenschaftler, die Museen aufgebaut, Bücher geschrieben, Kunstgegenstände gesammelt und Augenzeugenberichte dokumentiert haben, die den Holocaust betreffen. Auch sie verfolgen ein ideologisches Ziel. Sie wollen sicherstellen, dass so etwas Schreckliches nie wieder geschehen kann. Und gleichzeitig waren sie in ihrer Berichterstattung der Geschehnisse sehr objektiv und wahrheitsgetreu. Das Christentum basiert auf der historischen Behauptung, dass Gott auf einzigartige Weise in der Person Jesu in Nazareth in Zeit und Raum gekommen ist. Diese Ideologie, ich nenne sie mal so, erfordert eine so sorgfältige Arbeit wie möglich. Soweit das Zitat von Professor Blomberg. Lukas beginnt tatsächlich sein Evangelium mit der Einleitung, ich zitiere, »Schon viele haben es unternommen, einen Bericht über all das abzufassen, was sich unter uns ereignet und erfüllt hat. Dabei hielten sie sich an die Überlieferung derer, die von Anfang an Augenzeugen und Diener des Wortes waren. Nun habe auch ich mich entschlossen, allem von Grund auf sorgfältig nachzugehen, um es für dich, hochverehrter Theophilus, der Reihe nach aufzuschreiben. So kannst du dich von der Zuverlässigkeit der Lehre überzeugen, in der du unterwiesen wurdest.« Ende des Zitates aus dem Lukas-Evangelium. Nun, das Evangelium des Lukas ist nicht deshalb schon wahr, weil es behauptet, wahr zu sein. Aber da Lukas bereits in den ersten Zeilen den Anspruch erhebt, historisch exakt zu sein, wäre sein Evangelium sicherlich nicht ernst genommen, wenn er diesen Anspruch nicht nach Kräften einzuhalten versuchte. Oder, einmal anders gesagt, das Evangelium ist kein reiner Sachtext, sondern eine Missionsschrift. Heute würde man sagen, eine Werbebroschüre. Eine Werbung aber, die zwar behauptet, korrekt zu sein, aber offensichtlich nicht den Tatsachen entspricht, wird zu keiner Zeit ernst genommen, weder heute noch damals. Vor allem nicht damals bei den traditionsverhafteten Juden. Denn das, wofür da Werbung gemacht wurde, die Aufhebung des Gesetzes und die Korrektur des jüdischen Gottesbildes, bedurfte gerade bei den Juden der allerbesten Argumente. Ein anderer Kritikpunkt bezieht sich auf die Frage, was dort berichtet wird. Und da geht es natürlich erst einmal um die Wahrscheinlichkeit, dass so etwas Unwahrscheinliches wahr sein soll. Das ist ein, sagen wir mal, letzter Zweifel, ein letzter Einwand. Vielleicht sogar ein Einwand, der alles, was wir bisher zusammengetragen haben, wieder zunichte machen kann. Ist das, was die Evangelien berichten, mögen sie auch in den Rahmenbedingungen noch so glaubwürdig sein, nicht dermaßen unglaubwürdig und unwahrscheinlich, dass es sich einem modernen, vernünftigen und aufgeklärten Menschen gewissermaßen verbietet, es einfach zu glauben? Spricht nicht die alltägliche Erfahrung, dass man eben nicht über einen See laufen kann und dass Tornados nicht verschwinden, weil irgendjemand es dem Wind befiehlt, dass Brot und Fisch sich nicht vermehren, nur weil wir vorher ein Dankgebet gesprochen haben, und dass Tote nicht lebendig werden, widerspricht nicht diese alltägliche Erfahrung den Berichten der Evangelien? Nun eine doppelte Antwort. Erst einmal, wir unterliegen bei der Frage nach der Wahrscheinlichkeit der Ereignisse einer optischen Täuschung. Denn so ziemlich alle Ereignisse, die uns im Alltag tagtäglich passieren, sind so unwahrscheinlich, dass sie sich sicherlich nicht noch einmal auf die absolute gleiche Art und Weise wiederholen. Wenn zum Beispiel am kommenden Samstag die Lottozahlen verkündet werden, dann wird auch keiner sagen, dass diese Zahlenkombination so unwahrscheinlich ist, dass es sich sicherlich um eine Manipulation handeln müsse. Dennoch stimmt es. Die 6 Zahlen, die im Lotto gezogen werden, werden nur mit einer Wahrscheinlichkeit von 1 zu 13,9 Millionen genau so gezogen. Nein, die entscheidende Frage ist nicht die, wie wahrscheinlich ein Ereignis ist, sondern wie wahrscheinlich es ist, dass der Bericht über diese Ereignisse erfunden wurde. So besteht kein Grund der Lottofee nicht zu glauben, wenn sie die Lottozahlen verkündet. Selbst wenn ich ein zweites Mal in Folge 6 richtige getippt haben sollte. Etwas anderes wäre es, wenn bei den verkündeten Zahlen eine Nummer doppelt vorkäme. Das kann doch nicht sein. Oder Zahlen vorkommen, die gar nicht unter den vorgefertigten Nummern vorhanden waren, zum Beispiel eine 7,5 oder eine 258. Ebenso skeptisch sollte man sein, wenn die Lottofee selbst 6 richtige mit Superzahl gewinnt. Es läge ein triftiger Grund vor, dass sie den Vorgang der Beziehung beeinflusst oder vielleicht sogar nur vorgetäuscht haben könnte. Haben wir also einen triftigen Grund, die Ereignisse, die uns die Evangelien berichten, anzuzweifeln? Nun, wie oben im Lottobeispiel aufgezeigt, gründet sich der eine Zweifel auf den Vorteil, den eine Manipulation der Evangelien den Verfassern bringen könnte, während der andere Zweifel darin besteht, dass das Berichtete doch gar nicht wahr sein kann. Der Sekundärgewinn der Evangelisten. Die erste Frage, die die Glaubwürdigkeit eines Berichtes erschüttern könnte, ist der sogenannte Sekundärgewinn. Was haben die Evangelisten oder diejenigen, die den Evangelisten von Jesus erzählt haben, davon, wenn sie von einem wundertätigen Jesus erzählen, obwohl es diesen niemals so gegeben hat? Nun, uns heutigen Menschen fallen eine ganze Menge Gründe ein, einen Mythos zu erfinden. Man wird berühmt und vielleicht sogar reich, falls man seine Story gewinnbringend verkaufen kann, von vielen Anhängern der neuen Religion hoch geachtet und verehrt. Zumindest erhält man Aufmerksamkeit und Beachtung. Man kann sein Talent als Schriftsteller unter Beweis stellen und hofft eventuell auf Folgeaufträge. Alles das ist denkbar. Aber nichts davon entspricht in Bezug auf die Evangelisten oder Apostel der Realität. Die Apostel, die von Jesus erzählt haben, sind allesamt für diese Story vorzeitig gestorben. Ihr Leben wäre sicherlich angenehmer gewesen, wenn sie Jesus nicht gefolgt wären. Keiner ist reich geworden und keiner konnte von einem eventuell vorhandenen Ruhm zu Lebzeiten irgendeinen Vorteil ziehen. Alle verloren ihre Heimat. Außer Jakobus, der zwar in Jerusalem blieb, aber dafür sehr schnell sein Leben verlor. Und alle waren als Missionare ständig Gefahren und Nöten ausgesetzt. Die ziemlich realistische Lebensgeschichte des Apostels Paulus, wie sie Lukas in der Apostelgeschichte erzählt, ist keineswegs ein Aufweis eines gesicherten und angenehmen Lebens. Paulus schreibt an einer Stelle, 2. Korintherbrief, »Ich ertrug mehr Mühsal, war häufiger im Gefängnis, wurde mehr geschlagen, war oft in Todesgefahr. 5-mal erhielt ich von den Juden die 39 Hiebe, 3-mal wurde ich ausgepeitscht, 1-mal gesteinigt, 3-mal erlitt ich Schiffbruch. 1 Nacht und 1 Tag trieb ich auf hoher See. Ich war oft auf Reisen, gefährdet durch Flüsse, gefährdet durch Räuber, gefährdet durch das eigene Volk, gefährdet durch Heiden, gefährdet in der Stadt, gefährdet in der Wüste, gefährdet auf dem Meer, gefährdet durch falsche Brüder. Ich erduldete Mühsal und Plage, durchwachte viele Nächte, ertrug Hunger und Durst, häufiges Fasten, Kälte und Blöße. Um von allem anderen zu schweigen, weise ich noch auf den täglichen Andrang zu mir und die Sorge für alle Gemeinden hin. Genauso wenig, wie es damals erstrebenswert gewesen ist, Apostel, Evangelist oder überhaupt Christ zu sein. Genauso wenig käme heute jemand auf den Gedanken, Papst werden zu wollen. Dieses Amt ist keine Gabe, sondern eine pure Aufgabe ohne definiertes Renteneinstiegsalter. Und das gilt nicht nur für die Apostel, sondern auch für die Evangelisten und deren Informanten. Matthäus wurde erschlagen, Johannes starb in der Verbannung auf der Insel Patmos, Markus starb den Märtyrertod als Bischof von Alexandria und Lukas starb, zumindest der Legende nach, an einem Weidenbaum gekreuzigt. Kommen wir also zu der anderen Frage. Nicht nach dem Sekundärgewinn, sondern ist es überhaupt denkbar, dass das, was dort berichtet wird, wahr sein kann? Es bleibt also noch die Ablehnung der christlichen Berichte der Evangelien aus der Vorentscheidung heraus, dass es die Wunder, von denen dort berichtet wird, nicht geben könne. Christian Morgenstern hat einmal geschrieben, und daraus schloss er messerscharf, dass nicht sein kann, was nicht sein darf. Wir sind also wieder bei der Vorentscheidung. Ob wir Berichte über übernatürliche Ereignisse grundsätzlich ablehnen, weil wir es für absolut unmöglich halten, dass etwas Übernatürliches geschieht, oder ob wir es für denkbar halten. Leute, die eine solch negative Vorentscheidung treffen, werden manchmal als Dogmatisten oder Ideologen bezeichnet. Oder Scheuklappendenker und so weiter. Weil sie die Wirklichkeit nicht auf das hin überprüfen, was sich dort zeigt, sondern grundsätzlich das nicht für möglich halten, was sie sich nicht vorstellen können. Aber jemand so zu bezeichnen, ist letztlich kein Argument. Denn Christen, die an Wunder glauben und sie für durchaus wahrscheinlich halten, werden von den Gegnern dieser Position ebenfalls als Ideologen bezeichnet. Dadurch gewinnt man also nichts. Aber diese Aussage, es ist unmöglich, dass Wunder geschehen, hängt vollkommen in der Luft. Sie lässt sich nicht begründen. Einmal angenommen, es gäbe einen Gott, dann ist es durchaus sinnvoll zu glauben, dieser Gott könne in der Natur wirken, was er will, ohne an irgendwelche Naturgesetze gebunden sein. Denn immerhin hat dieser angenommene Gott ja die Natur mit ihren Gesetzen erschaffen. Die These, es könne eventuell einen Gott geben, ist aber durch und durch möglich. Es gibt schlicht kein Argument, das die Existenz Gottes zu einem Ding der Unmöglichkeit macht. Somit ist die Aussage, Wunder kann es gar nicht geben, ebenso gut wahr wie falsch. Ob es nun aber einen Gott gibt, der Wunder wirkt, oder ob es vielleicht keinen Gott gibt und deshalb auch keine gottgewirkten Wunder, ist keine Frage, die wir durch Logik oder unendliche Diskussion entscheiden können, sondern allein durch einen Blick in die Wirklichkeit. Wir müssen also die Realität darauf überprüfen, ob es vielleicht doch hier und da Wunder gibt. Und falls uns Berichte zu Ohren kommen, sollten wir ernsthaft prüfen, ob es sich um glaubwürdige Berichte handelt. Auf keinen Fall dürfen wir die Berichte deshalb als unglaubwürdig bezeichnen, weil dort von Wundern berichtet wird. Denn deren Existenz wollen wir ja gerade überprüfen. Wenden wir uns also der Schlussfrage zu, sind Wunder möglich? Wunder sind gar nicht so außergewöhnlich. Wunder geschehen bis auf den heutigen Tag und sind oft aufgrund der modernen wissenschaftlichen Möglichkeiten bestens untersucht und belegt. Vor allem in Lourdes zum Beispiel sind die Bedingungen für Skeptiker ideal. Dort gibt es eine ständige Kommission unabhängiger Ärzte, von denen immer ein großer Teil Atheisten oder zumindest nicht kirchlich gebundene Mediziner sind. Und die gemeldeten Heilungen werden von ihnen unmittelbar und eigenhändig überprüft. Auch diese Untersuchungen kommen nicht zu dem gesicherten Ergebnis, dass es Wunder gibt. Sie erklären lediglich, dass eine Heilung medizinisch nicht erklärbar ist. Die Kriterien zur Anerkennung einer wunderbaren, das heißt nicht erklärbaren Heilung, sind so streng, dass von den über 1000 gemeldeten Heilungen bis heute nur etwas mehr als 50 anerkannt wurden. Aber Wunder sind nicht an einen solchen Ort gebunden. In jedem Selig- oder Heiligsprechungsverfahren muss ein Wunder gesichert sein, damit ein Kandidat oder eine Kandidatin offiziell liturgisch verehrt werden darf. Die Untersuchungen zur Sicherung eines Wunders, auch Wunderprozess genannt, sind strenge Verfahren, die übrigens zu einem großen Teil öffentlich gemacht werden. Zum Beispiel in Wilhelm Schamonis Wunder sind Tatsachen, auch ein interessantes Buch. Diese Wunderverfahren sind akribisch und umfangreich. Bei der Untersuchung der Heilung eines taubstummen Jungen, 1717, also schon einige Zeit her, wurden 129 Zeugen verhört. Die Akte umfasst 2934 beidseitig beschriebene Blätter, also fast 6000 Seiten. Fazit. Vielleicht liegt es daran, dass oft von der historischen Glaubwürdigkeit der Bibel insgesamt gesprochen wird und dabei dann nicht zwischen dem Alten Testament und den Evangelien unterschieden wird. Da Jesus und Moses gleichermaßen biblische Personen sind, wird oft auch der Bericht über einen Kamm geschoren und als märchenhaft legendär bezeichnet. Ein genauerer und vor allem wissenschaftlicherer Blick lässt aber weder an der Existenz Jesu einen Zweifel, noch an der grundsätzlichen Glaubwürdigkeit der Evangelien. Das Gegenteil ist richtig. Über keine andere Person der Antike haben wir so viele und so zuverlässige Informationen wie über Jesus von Nazareth.